Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. So, heute werden wir die Entstehung des Universums nach der Lemmschen Winslieb-Theorie verhandeln. Ich hoffe, Sie haben vorbereitend die Texte dazu gelesen. Nun, von den Astronomen erfahren wir, dass alles, was es gibt, nach allen Richtungen auseinanderstiebt. Ob Nebel, Galaxien oder Sterne. Durch dieses unablässige Entschwirren erweitert sich schon seit Jahrmilliarden das Weltall. Über diese Allerweltsflucht wundern sich viele Leute. Wenn Sie jedoch diesen Lauf gedanklich zurückverfolgen, gelangen Sie zu der Annahme, in grauer Vorzeit habe sich der ganze Kosmos in einem einzigen Punkt zusammengedrängt, als ein gestirnes Tröpfchen. Aus unerfindlicher Ursache sei es dann explodiert und dies dauere heute noch an. Und wenn Sie so folgern, überkommt Sie die Neugier, was wohl vorher gewesen sei. Und Sie wissen das Rätsel nicht zu lösen. Die Wahrheit ist die.
Wie Winslieb und Gigelanz die Nebelflucht auslösten.
Zur Zeit des vorigen Weltalls lebten darin zwei Konstrukteure, unerreichte Meister im kosmogonischen Fach. Und es gab nichts, was sie nicht hätten zusammenfügen können. Doch um eine Sache zu bauen, musst du einen Plan haben. Und der muss erdacht werden, anders bekommst du ihn nicht. Die beiden Konstrukteure Winslieb und Gigelanz fragten sich also in einem Fort, wie sie erfahren könnten, was sonst noch zu konstruieren sei, außer den Wunderdingen, die ihnen in den Sinn kamen.
Ich kann alles verfertigen, was mir in den Sinn kommt. Aber dorthin kommt ja nicht alles. So werden wir beide eingeschränkt. Denn alles Denkbare zu denken, sind wir ja doch nicht imstande. Und vielleicht wäre eher etwas anderes verwirklichenswert und nicht gerade das, was wir tun, weil wir daran gedacht haben. Was meinst du dazu?
Recht hast du wohl. Aber siehst du Abhilfe?
Was wir auch schaffen, wir schaffen es aus Materie. In ihr sind alle Möglichkeiten angelegt. Beabsichtigen wir ein Haus, so erbauen wir ein Haus. Erdenken wir einen Kristallpalast, so erschaffen wir den Palast. Und soll es ein denkender Stern werden, ein Gehirn aus Feuer, so meistern wir auch diese Konstruktion. Gleichwohl ist die Materie reicher an Möglichkeiten als unsere Köpfe. Ergo müssten wir ihr einen Mund einpassen. Sie selbst könnte uns dann sagen, was sich sonst noch aus ihr erschaffen ließe. Dinge, die uns beiden nie eingefallen wären.
Ein Mund ist nötig, doch er allein genügt nicht. Er spricht nur aus, was inwendig der Geist ausgeheckt hat. Folglich muss der Materie nicht nur der Mund verpasst werden, wir müssen ihr auch das Denken eindrillen. Dann tut sie uns gewiss all ihre Geheimnisse kund.
Wohl gesprochen. Das Werk ist der Mühe wert. Ich sehe es so. Alles Seiende ist Energie. Also müssen wir das Denken aus Energie aufbauen. Wir beginnen beim Kleinsten, beim Quant. Das Denken der Quanten sperren wir in einen möglichst kleinen Käfig aus Atomen. Als Atombaumeister müssen wir also zu Werk gehen und die Sache unablässig weiter verkleinern. Kann ich erst die Genies 100 Millionenweise in die Hosentaschen schütten und kommen sie bequem darin unter, so erreiche ich bald meinen Zweck. Denn dann vermehren sich die Genies und die erstbeste Handvoll denkenden Sandes sagt dir was und wie, als wäre es eine Ratsversammlung zahlloser Personen.
Nein, so nicht. Das Gegenteil müssen wir tun, denn alles Seiende ist Masse. Demnach müssen wir aus aller Masse des Alls ein einziges Gehirn erbauen. Ganz ungemein groß und gedankenschwer. Auf meine Fragen wird es mir aller Allerschaffung Geheimstes kundtun, und zwar ganz allein. Dein Geniepulver ist unnützer Schnack. Wenn dir jedes denkende Körnchen etwas anderes sagt, verlierst du dich in alledem und bereicherst dein Wissen nicht.
Ein Wort gab das andere, und so bitter verfeindeten sich die beiden Konstrukteure, dass kein gemeinsames Unterfangen mehr in Frage kam. Da trennten sie sich, einer spottete des anderen, und jeder Schritt nach seiner Weise zu Werke. Winslieb haschte Quanten und sperrte sie hinter Atomgittern. Und weil es in Kristallen am engsten zuging, drillte er Diamanten, Chalcedone und Rubine zu Denkern. Am besten gelang ihm dies bei Rubinen. Er schloss so viel kluge Energie hinein, dass es nur so blitzte. Während Winsleep so im Kreise piepsiger Kleinchen werkte, wandte Gigeland seine Zeit an Riesen. Mit äußerster Anstrengung wälzte er Sonnen und ganze Galaxien gegeneinander und verflüssigte, vermengte, verfugte und verband sie. So rackerte er sich ab, bis er den Kosmobold geschaffen hatte, dessen allumfassende Riesigkeit fast nichts außer ihm selbst bestehen ließ. Als beide Konstrukteure mit der Arbeit fertig waren, da war ihnen nicht mehr wichtig, wer die meisten Geheimnisse von seinem Geschöpf erfahren werde, sondern nur, wer Recht gehabt und besser gewählt habe. So forderten die beiden einander zu Turnier und Wettstreit. Gigelanz erwartete Winsleep neben dem Kosmobold, der hunderte von Lichtjahrhunderten weit in die Länge, Breite und Höhe reichte. Sein Rumpf bestand aus Dunkelwolken und die Atmung aus Sterngewimmeln. Als Arme und Beine waren ganze Galaxien durch Massenanziehung zusammengekoppelt. Der Kopf bestand aus 100 Trillionen eiserner Erdbälle und trug eine lodernde Zottelkappe aus Protuberanz. Stimmte Gigelanz seinen Kosmobold ab, so dauerte die Reise vom Ohr zum Mund 6 Monate. Winsleep aber kam ganz allein auf die Turnierstätte. Nur in der Tasche trug er einen winzigen Rubin. Den wollte er dem Koloss entgegenstellen.
Na, was hat das Krümelchen denn zu sagen? Was ist wohl sein Wissen gegen abgründig galaktisches Denken, nebelbewegendes Folgern, wobei Sonnen an Sonnen Gedanken weiterleiten, die manch mächtiges Schwerefeld verstärkt, während Lichtausbrüche von Sternen die Geistesblitze funkeln machen und während interplanetarisches Dunkel die Besinnlichkeit verungeheuerlicht?
Statt zu prahlen und das Deinige zu rühmen, geh lieber ans Werk. Oder, weißt du was? Warum sollten denn wir diese unsere Gebilde befragen? Mögen sie doch selbst wetteifernden Diskurs miteinander führen. Soll doch in den Schranken dieses Turniers mein Mikrogenie mit deinem Sternbold scharmützeln. Als Schild die Weisheit und als Schwert den klugen Gedanken führend.
Als Schild die Weisheit und als Schwert den klugen Gedanken führend. Mir soll's recht sein.
So wichen sie denn von ihren Werken, auf das eines mit dem anderen auf dem Platz allein bliebe. Da kreiste und kreiste der rote Rubin in den Finsternissen über Meeren von Leerheit, worin Berge von Sternen dahintrieben, und so kreiste und kreiste er über dem lichtvollen, maßlosen Riesenleib und piepste dazu.
Hey, du dort unten, zu groß geratener, feuriger Trampel, du Überfluss an X-Beliebigkeit, kannst du dir denn irgendetwas denken?
Schon ein Jahr später trafen diese Worte im Hirn des Kolosses ein. Und in kunstvoll harmonischem Ineinandergreifen begannen sich dort die Firmamente zu drehen, so zwar, dass er ob dieser dreisten Worte staunte und nachsehen wollte, wer sich so mit ihm zu reden erfreche. Also begann er, den Kopf nach jener Richtung zu wenden, woher die Frage gekommen war. Doch ehe die Drehung vollendet war, verstrichen 2 Jahre. Mit den hellen Augengalaxien blickte der Kosmobold in die Finsternis. Doch dort erblickte er nichts, weil der Rubin längst fort war und hinter dem Rücken des Riesen hervorpiepste.
Ach, wie bist du schlapp, mein Sternwölkerich, mein Sonnenpelzling. Du bist ja ganz schrecklich schnecklich. Hör auf, mit dem sonnenzotteligen Kopf zu wackeln und sag mir lieber, ob du 2 und 2 zusammenzählen kannst, ehe in deinem Oberstübchen die Mehrheit der blauen Riesen ausgebrannt und vor Altersschwäche erloschen ist.
Die unverschämten Spötteleien erzürnten den Kosmobold. Er begann, sich also umzudrehen, so schnell er konnte, weil er hinterrücks angesprochen wurde. Und er drehte sich immer flinker und die Milchstraßen wirbelten ihm um die Körperachse und der Schwung ringelte die ehemals geraden Galaxienarme zu Spiralen ein und die Sternwolken kreiselten und wurden so zu Kugelhaufen und in wilder Hast schwirrten alle Sonnen, Erdbälle und Planeten wie gepeitschte Kreisel im Kreis herum. Doch ehe der Kosmobold seinen Gegner glotzäugig anfunkeln konnte, foppte ihn dieser schon wieder aus dem Abseits. Zuletzt erreichte er eine so ungeheuerliche Drehzahl und wirbelte mit so schrecklicher Geschwindigkeit, dass die schwere Fesseln sich lockerten und die äußerst angespannten Gravitationsnähte nachgaben, die Gigelanz angelegt hatte. Da zerschnalzten die Maschinen elektrischer Anziehung und gleich einer voll entfesselten Zentrifuge zerplatzte plötzlich der Kosmobold und zerflog in alle Weltgegenden und schleuderte Galaxien als Spiralfackeln umher und versprühte Milchstraßen. Und solche Art von dieser Fliehkraft aufgespritzt, begann die Auseinanderflucht der Nebel.
Ich bin der Sieger. Dein Kosmobold ist ja auseinandergefallen, ehe er noch Mumms sagen konnte.
Ach was! In diesem Wettbewerb ging es ja nicht darum, den Zusammenhalt zu messen. Der Verstand sollte geprüft werden, welches der Gebilde wohl das Klügere ist und nicht welches besser zusammenklebe. Letzteres war nie Gegenstand unseres Streits. Du hast mich gar schimpflich hintergangen und betrogen, Winzlieb.
Betrogen ich dich? Nein, du mich!
Du bist ein ganz linker Du.
Seither hat sich der beiden Zwist noch gesteigert. Winzlieb sucht sein Rubinchen, das bei der Katastrophe irgendwohin verlustig gegangen ist, doch er kann es nicht finden, denn wohin er auch blickt, dort sieht er rotes Licht. Sogleich läuft er hin, aber da rötet sich nur vor Alter das Licht entschwirrender Nebel. Also sucht er stets erneut und stets vergeblich.
Da ist es ja! Ach nein, doch nicht.
Gigelanz aber bemüht sich, die Glieder seines zerborstenen Kosmobolds wieder zusammenzunähen. Als Stricke dienen Schwerkräfte, als Fäden dienen Strahlen und als Nadel verwendet Gigelanz die härteste Strahlung. Aber was er zunäht, das platzt ihm sogleich wieder auf, denn so furchtbar stark ist die einmal ausgelöste Auseinanderflucht.
Na, jetzt reißen wir da drüben schon wieder ein. Halt, halt! Ich geb's auf.
Weder Winzlieb noch Gigelanz hat also die Geheimnisse der Materie erfragt, obwohl ihr die beiden erstens das Denken beibrachten und zweitens Sprechwerkzeuge einpassten. Freilich aber, ehe das entscheidende Gespräch stattfinden konnte, geschah schon das Unglück, dass die Unverständigen in ihrer Unwissenheit als Erschaffung der Welt bezeichnen.
In Wahrheit ist er bloß durch Zutun des Winzliebschen Rubinchens, dem Gigelanz, der Kosmobold zerplatzt und in so kleine Krümel zerfallen, dass er heute noch nach allen Richtungen stiebt. Und wer es nicht glaubt, der frage die Gelehrten, ob es etwa nicht wahr ist, dass jedes Ding im ganzen Kosmos wie ein Kreisel unablässig um die eigene Achse wirbelt. Denn mit dieser schwindelschnellen Kreiselei hat ja alles begonnen. Damit ist die heutige Sitzung beendet. Bitte bereiten Sie für die nächste Woche das Kapitel Der Ursprung zivilisierter Kulturen im Single-Haushaltskühlschrank nach A. Vertigo vor. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten, wie Winzlieb und Gigelanz die Nebelflucht auslösten. Eine Hörspielbearbeitung der gleichnamigen Erzählung von Stanisław Lem. Es sprachen der Dozent Dr. Volker Ulm, Winzlieb Johanna Rosewig, Gigelanz Thomas Baumann, der Rubin Katharina Zent, Die Sprecher: Daniel Benkendorf und Ralf Schumacher. Produktion, Schnitt und Realisierung: Tobias Bartz. 2005 im Rahmen des Seminars Hörspiele von Dr. Gabriela Scherer in Zusammenarbeit mit dem Audiovisuellen Medienzentrum der Pädagogischen Hochschule Heidelberg.